Muchel, ja. How do you do? Are you ready for the special Folge now?
Eigentlich wollte ich mich krank melden. Es gibt so Folgen, ich glaube...
Die bleiben nicht ohne Folgen.
Die bleiben A nicht ohne Folgen und ich weiß nicht, ich hätte mich irgendwie gerne heute krank gemeldet und mich so aus der Verantwortung gezogen, um nicht über bestimmte Themen sprechen zu müssen, aber ich glaube, ich komme nicht drum rum.
Genau wie Tim Walter wahrscheinlich, ne?
Bei mir das Gleiche, ey. Also pass auf, heute so 3-4 Themen angegangen und überall ging es nicht voran, sondern nochmal links, rechts. Kennt ihr das, wenn man so an so einem Tag irgendwie die Projekte nicht voranbringt, sondern sie nur sich verkomplizieren? Mhm. Und die Höhe war dann, als mir die Buchhaltung so die Post gebracht hat und so eine neue Kreditkarte da lag, irgendeine Kreditkarte für mich abgeschlossen oder so, oh Mann, ey.
Ja, aber ich wollte eigentlich mit dem Englisch natürlich auf deinen Englisch-Trip raus. Ich
wollte
nicht auf cool machen jetzt, so, Mann, okay. Sondern du warst ja in Amerika.
Ach ja, ich war stimmt. Kurz jetzt in Kanada und dann noch in Amerika. Ich habe mich quasi vor 2 Spielen gedrückt. Mhm.
Es sollte eigentlich eine Auszeit sein, um mal mit frischem Kopf zurückzukommen.
Ja, und irgendwie hat der Kopf nach diesen beiden Spielen, die ich da vor Ort gesehen habe, natürlich noch viel mehr gerattert. Und gestern der Flug zurück hat auch ganz viel gerattert, so ganz viele Gedanken durch den Kopf gegangen. Was sage ich heute? Wie kann ich immer noch meinen Tim Walter verteidigen?
Oh ja.
Und ich glaube, wir haben so viele Nachrichten und ich meine, das sagen wir häufig, dass wir so viele Nachrichten wie noch nie bekommen haben, aber heute ist es echt krass. Ich habe die Story schon ziemlich früh gemacht, dementsprechend, es ist sehr viel Redebedarf, es ist sehr viel, was den Leuten von der Seele geschrieben wird, die sie uns nicht in die Story gepackt haben, weil da die Zeichen nicht ausgereicht haben, sondern uns so geschrieben haben, immer nur mit dem Vermerk, schaut in euren Postfach, also...
Ich hoffe, du bist ready. Die letzte Folge warst ein bisschen ausgelaugt und jetzt bist du aber hoffentlich mit 110% zurück, oder nicht?
Ja, weiß ich gar nicht.
Ah, okay, wir werden dich rauskitzeln, weil so jetzt.
HSV, meine Frau. Der Fußballpodcast von Fans für Fans. Mit Gato, Bones, Kai und Morrel von Abschlag. Jede Woche neu. Präsentiert von Holz.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HSV, meine Frau! Wir sind heute in Bestbesetzung. Kai, Muchel, Bones, ich, Gato, ich bin da. Keiner will sich diese Folge entgehen lassen. Es ist soweit. Wir müssen ernsthaft jetzt mal Klartext sprechen. Die letzten...
Als wenn wir das sonst nicht machen
würden. Ja, aber die letzten Monate kann man schon sagen, es wurde viel rumgeschwabelt. Es gibt... Pros, es gibt Contra, gibt's natürlich jetzt auch, aber jetzt haben wir auch zum Beispiel einfach mal bei Instagram eine Umfrage gemacht. Tim Walter, behalten, entlassen oder neutral?
Ah, ich habe noch nicht mitgemacht, warte mal ganz kurz.
Ah ja, ich bin gespannt, wofür tippst du denn? Weißt du selber nicht, ne? Neutral, für dich habe ich neutral extra.
Warte mal, wo sind wir denn?
Jetzt Muchel es übers Herz bringen, ihn...
meine Frau.
Also momentan, vielleicht änderst du das ja noch, momentan haben wir 27% für behalten, 52% für entlassen und 20% neutral. Also...
Okay, ich habe
Man kann sagen, knapp doppelt so viele Leute sind für entlassen anstatt für behalten. Mhm. Aber es ist auch immer noch ein Viertel... ungefähr dafür, dass man ihn erstmal behält. Muche, okay, ich bin sehr gespannt. Vielleicht hören wir es ja in der Folge raus, wofür du bist. Auf jeden Fall dieses Meme in der Insta-Story.
Ich habe mit all meinen Accounts abgestimmt gerade.
Okay. Ergebnis, das klingt nach Ergebnis-Fans. Die Fans feiern die Ergebnisse nicht mehr.
Okay, ich seh dich hier noch nicht, dass du abgestimmt hast.
Nee? Okay.
Aber doch, hier. Aha, ja, interessant. Ist gut, dann haben wir eine schöne Diskussion heute. Also, Hertha BSC, Pokal. Muchel, du wähnst dich schon, dass du in der Minderheit bist. In Hertha BSC.
Weiß ich auch nicht.
Glaube ich auch nicht.
Hertha BSC Pokal. Wir spielen mit einer verkappten B11. Raab im Tor, Mikkel Bronsis auf den Außen.
Rechts außen, ja.
Nemeth im Sturm. Was war noch? Weiß ich nicht.
Raab im Tor, hattest du
schon gesagt. Genau. Ja. Dann, ich sag mal so, wir führen 1-0 und spielen dann auch das Scheiße, kriegen 90. 2-2, kriegen 120. Minute irgendwie das 3-3 und ganz viele sagen ja, also einschließlich mir, Im Nachhinein natürlich doppelt bitter, weil Hertha BSC spielt jetzt zu Hause gegen Kaiserslautern und es gibt ein anderes Viertelfinale, Pauli gegen auch irgendeinen Zweitligisten, keine Ahnung, wo auf jeden Fall ein Zweitligist weiterkommt und im Halbfinale hat man dann 25% Chance, dass du tatsächlich gegen den kommst.
Also Pauli gegen Düsseldorf, falls du.
Ja, Düsseldorf.
Ja, genau. Ja, auch weil also, die zwei Erstligisten gegeneinander spielen. Das heißt, es fliegt wieder einer raus in der nächsten
richtig,
Runde.
Richtig, weil zwei Zweitligisten sind auf jeden Fall im Halbfinale.
Genau, ja. Also es war noch nie so einfach. Genau.
Und damit muss man fairerweise sagen, ja, damit war schon vorm Spiel zu rechnen, dass es so kommt. Ja, also dass man die Auslosung war ja eben schon so, dass man damit rechnen konnte. Noch nie waren so viele Zweitligisten vertreten. Wenn man da weiterkommt, hat man eine Riesenchance. Also das wusste man nicht erst danach, sondern schon davor. Deswegen doppelt bitter. Ich muss aber sagen, das ist eine ganz smarte B11, weil letztendlich nur Glatzel und Heuer Fernandes meiner Meinung nach gefehlt haben in der Aufstellung. Und diese Mannschaft ja trotzdem noch, also so eine richtige B11 würde ich es jetzt nicht nennen. Und dann muss ich sagen, sind die Zeiten aber, oder dann sind wir vielleicht in unseren Ansichten auch nicht mehr ganz aktuell. Denn genauso wie es den FA Cup gibt und genauso wie es den DFB-Pokal gibt, wir sind keine Ausnahme mit der B11. Ja? Ich glaube, das ist ja auch ein Grund, warum die Konstellation in diesen Zeiten so ist, dass so viele Zweitliga-Vereine da sind. Weil eben
aber du kannst das doch nicht,
Erstligisten und Zweitligisten, da sind wir keine Rarität, da eben mit ihren B-Mannschaften auflaufen und den Stellenwert eben noch mehr in Richtung Ligabetrieb verschieben.
Ja? Aber Kai, du kannst uns doch nicht vergleichen mit Mannschaften im FA Cup wie Manchester City, Liverpool, die mit einer B11 auftreten, weil denen der FA Cup im Sinne irgendwie scheißegal ist, weil sie noch Champions League spielen, weil sie noch Supercup, weil sie dit und dit
okay,
und
dit. Aber tausend verschiedene. Dann nimmst du jetzt die Spitze. Ich finde, es
ja, genau, aber Deutschland, ich, es gibt, aber ja gibt doch keine anderen Zweitligisten, die mit einer B11 so auftreten.
Boah, ich finde, zumindest viele Erstligisten sind mit einer B11 aufgetreten im Pokal. Ich finde, es ist keine Ausnahme, dass man ein Torwart, das ist jetzt nicht eine Ausnahme beim HSV, dass der zweite
Torwart. Aber da hat Uchel schon einen Punkt, welche andere Zweitligist oder welche andere schlechte Erstligist. Und klar, es ist ein bisschen, er hat gemacht so no risk, no fun. Der Kader, ne, große Familie, alle Spieler sind gut genug, soll jeder mal eine Chance haben, hält die Stimmung hoch. Argument, ja, sehe ich. Aber man muss dann schon sagen, am Ende des Tages, wenn es nicht gut geht, ist es natürlich mit der Auslosung jetzt doppelt bitter, weil wir einfach im Halbfinale hätten dann relativ easy, also ja, wir hätten also ins Finale kommen können.
Ich finde, das ist sehr hypothetisch alles und ich finde, letztendlich ist ja Fakt, dass sozusagen ganz viele Mannschaften sich, auch Erstligisten, selbst wenn sie nicht mit der B11 gespielt haben, irgendwie den DFB-Pokal nicht so ernst genommen haben, ihre 100% abrufen zu können. Sonst wäre ja nicht so eine Konstellation im Halbfinale oder im Viertelfinale.
Ja, aber das ist schon, was Muchel sagte, für Zweitligisten ist der, für Viertligisten ist der DFB-Pokal das krasseste, was es gibt. Ein Viertligist wird auf jeden Fall nicht die B11 ins Rennen checken. So, der Drittligist auch nicht. Der Zweitligist, eigentlich auch nicht. Okay, der schlechte Erstligist, also denn Bayern vielleicht am Anfang, ja, haben sie
noch natürlich, wahrscheinlich, weil die Kohle in der ersten Liga und die Sachen einfach viel, viel interessanter sind, als sich die Spieler dazu
verstehen. Für die Attraktivität der Fans, das ist viel krasser. Also was das wie geil wäre das jetzt, Viertelfinale zu Hause gegen Lautern.
Spiel des Jahres. Aber der HSV, muss man ja auch sagen, hat ja viel Verletzungspech gehabt oder musste ja viel rumrotieren und Walter war ja ständig gezwungen, seine Abwehr neu aufzustellen. Und um da vielleicht noch zusätzliches Risiko rauszunehmen, dass du wenigstens dann in der Liga irgendwie mit der Konstante im Sturm dann sozusagen rechnen kannst, ja, mit Latzel, hat er dann vielleicht gesagt, ey, dann will ich da nicht auch noch was riskieren, wenn ich hinten schon immer so rotieren muss, dass ich wenigstens vorne meine Sicherheiten habe mit einem frischen Glatzel, sage ich nur.
Es ist vertretbar, nur wenn es schief geht, so wie jetzt, dann ist es schlecht und ich sage, es könnte da das Anfang vom Ende halt leider gewesen sein, wenn es da so eine Kettenreaktion auslöst. Dann gab es halt eine Vercoachung im Spiel, also in meinen Augen ganz klar, keine Ahnung, ja.
Wie definitiv. Also 120 Minuten, ne?
Also Rehse war kurz vor Messi und ich habe es nicht verstanden, wirklich nicht, welches Spiel hat Tim Walter gesehen, dass man nicht sieht, dass er mit Abstand, jeder, der beste Spieler ist, jeder im Stadion hat es gesehen, selbst der Kommentator hat es gesehen, dann hat natürlich, also vor dem Fernseher hat man es dann auch gesehen, alle Gazetten haben es geschrieben und wir haben Mikkel Bronzy, der noch nicht ein gutes Spiel für den HSV gemacht hat, haben wir dagegen und kann ja sein, okay, Startaufstellung schätzt Mikkel Bronzy an, aber dann wechselst du den doch mal aus in der Halbzeit. Dann denkst du, okay, dann wechselst du ihn nach der 60. nochmal aus. Dann wechselst du ihn ernsthaft in der 90. Minute aus. Und dann kommt Olivier rein. Ja, ist okay, aber irgendwie im Nachhinein.
Aber wen hättest du gebracht?
Ja, ich hätte mir, im Nachhinein ist man immer schlauer, vielleicht dann doch irgendwie Haier, so einen gestandenen, ausgebufften Verteidiger, wo man sagt, ey, konzentriere dich einfach nur auf die Defensive. Ja, er hat vielleicht Geschwindigkeitsdefizite, mach offensiv nichts, aber dann mach irgendwie ganz okay Stellungsspiel. Und der hat halt solche Situationen, hat einfach schon mal, der hat schon, keine Ahnung, wie viel Zweitligaspieler
auf dem Buckel. Oder du machst es sogar noch extremer, finde ich. Das werden jetzt vielleicht einige nicht verstehen können, aber ich finde schon, man hätte auch über Ambrosius nachdenken können, einfach so als Manndecker, weil da hattest du ein krasses Mismatch. Klar ist Ambrosius kein Außenverteidiger, soll ja aber dann in dem Fall sich auch nicht darauf fokussieren, nach vorne zu dribbeln und die Flanken zu schlagen, sondern eben die Bälle, die langen Bälle, die Diagonalbälle in der zweiten Etage rauszuköpfen und eben Riese aus dem Spiel nehmen.
Ja, oder du stellst die Taktik, um, dass halt nicht alle Innenverteidiger in Mitte stehen, sondern
Manndeckung. Trotzdem muss man auch sagen, dass Hertha jetzt auch mit der A11 sozusagen kein Freilos gewesen ist. Hertha ist im Moment absolut on fire, ja, ist in Form, hat das jetzt in der Liga auch danach nochmal bestätigt, hat es davor bestätigt, also wir haben auswärts gespielt. Aber ich habe jetzt kein schlechtes Spiel vom HSV gesehen. Nee, ne? Ich hab was gesehen, was mich aber viel wütender macht. Eine Mannschaft, die immer wieder die Führung aus der Hand gegeben hat und eben nicht mir gezeigt hat, dass sie den unbedingten Willen haben, das bis zur 98. Minute der regulären Spielzeit zu verteidigen. Ja, und das verstehe ich nicht, dass man da irgendwie es nicht schafft, sich als Mannschaft kompakt mal hinten reinzustellen und so diese letzten wichtigen Minuten,
das sehe ich ein bisschen anders. Also ich fand erstmal, das war das eines der besten Auswärtsspiele seit langem vom HSV. Aber diese beiden Tore, das 2-2 und 3-3 waren ja wirklich Individualfehler von Mikkel Bongsi.
Wieso häufig in dieser Saison? Wieso häufig?
Weil beim 2-2, glaube ich, dieser Pass auf Rese, das schlägt er, glaube ich, über den Ball oder so. Da trifft er den Ball nicht, obwohl er ihn klären wollte. Und beim 3-3, ich weiß nicht mehr, wie die Szene war, ob er sich da einfach auspassen lässt oder überlaufen lässt. Aber das sind zwei Individualfehler. Da würde ich jetzt nicht sagen, dass die Mannschaft nicht versucht hat, das wegzuverteidigen. Da hat einfach ein einzelner Spieler in der entscheidenden Situation einfach...
Das, finde ich, ist eine ganz entscheidende Frage in der Diskussion heute auch.
Aber bevor wir auf ihn kommen, dann bin ich mit dem Gedanken fertig. Der HSV hatte ja aber auch genug Chancen für ein 3-1 vorher. Also die hätten das Spiel auch vorher schon zumachen können. Deswegen meine ich, es war für die B11, wenn wir sie so nennen wollen, ein sehr gutes Auswärtsspiel. Besser als das, was die A11 in den letzten Wochen auf den Platz gebracht hat. Deswegen würde ich da für dieses Auswärtsspiel, sag mal 90 Minuten jetzt, ein ärgerliches 2-2 oder 3-3 attestieren. Aber jetzt nicht, dass die Mannschaft da wirklich schlecht war im Sinne von, die haben sich von Hertha irgendwie auseinanderspielen lassen. Genau. Und du hast
selbstbewusst
halt, und da hat Mikkel Bongsi wirklich einmal 120. und 90. zweimal individuell gepatzt gegen den Typen, der den Mario-Stern auf dem Kopf hat an dem Abend.
Lass mich da nur einmal hinzufügen. Ja, der HSV, der HSV oder die Ungeduld unter den Fans, die ist ja jetzt gewachsen, ja, weil es wenig überzeugende Siege gab. Ja, wir haben oft gewonnen und man hat trotzdem gesagt, Alter, das war irgendwie heute wieder unten verkrampft.
Ungeduld oder Unmut so. Mittlerweile schon?
Unmut auch, ja. Es war schon ungeduldig, aber die Fans haben sich lange zurückgehalten und jetzt ist dieser Unmut platzt jetzt natürlich an allen Enden und Ecken raus. Und da muss ich aber sagen, war ja Hertha eigentlich das Gegenteil, ja, das war ja eher ein guter Auftritt, ja, das war jetzt kein Auftritt, das war ein Auftritt, wo Leute wie ich sich gefragt haben, wieso schafft man es nicht, das über die Ziellinie zu bringen, was ist da falsch? Aber jetzt mal zur entscheidenden, vielleicht der entscheidenden Frage in der aktuellen Diskussion. Diverse, und diesmal stimmt es ja wirklich, Leute schreiben, wie kann es sein, dass wir so viele individuelle Fehler in vereinzelte Fehler haben? Ja, sei es jetzt halt Zikadunic, der jetzt ausrutscht, ja, und das, da kannst du ja wirklich sagen, was kann der Coach dafür? Ich sag schon, dass ein Coach auch auf Spieler so einwirkt, dass er kann vielleicht mal ein, zwei individuelle Fehler nicht verhindern. Aber die Frage ist doch, ist die Mannschaft vielleicht gerade nicht selbstbewusst genug? Fühlt sie vielleicht nicht gerade? Ist sie gerade nicht überzeugt genug? Ist sie vielleicht gerade am Nachdenken? Ist sie verunsichert? Glaubt sie vielleicht nicht an die Ansagen des Trainers? Und kommt so vielleicht, oder steht sie vielleicht zu hoch taktisch? Ja, also können nicht individuelle Fehler auch abhängig sein von dem Verhältnis zum Trainer, von der taktischen Einstellung des Trainers, von den Ansagen des Trainers. Ja, weil es ist ja schon bemerkenswert, wie wenig Spieler im Moment in Topform sind. Ja, da fallen mir ganz wenige ein. Und wie viele individuelle Fehler wir ständig immer wieder machen. Und ich glaube schon, dass man da, müsste man mal diskutieren. Also welchen Einfluss hat ein Trainer da auf individuelle Fehler? Weil das ist ja im Moment der entscheidende Faktor, diese individuellen Fehler abzustellen.
Sicherlich schon irgendwie einen kleinen, aber dann auch irgendwie nicht. Das ist natürlich jetzt viel Spinnerei so, ne? Irgendwie, you never know. Aber ich glaube auch, klar, wenn du jetzt super defensiv stehst, also mal ganz, ganz extrem um den eigenen 16er machst und dann macht irgendwann individuell Fehler, dann sind da wahrscheinlich noch ein, zwei andere Leute, die das absichern oder so. Also das ist dann auch immer,
wir spielen ja schon einen
Tacken riskanter und das ist natürlich schon uncool, wenn da irgendwie ein Fehler passiert, aber natürlich sind das solche Fehler, wo du als Coach nicht davon ausgehen kannst, dass die halt passieren, aber
also ich genauso.
Hast du Scheiße am Fuß,
Nee, ich sehe es so, wenn die Innenverteidiger an der Mittellinie stehen und lange, weite Bälle kommen, ja, müssen die 30 Meter zurücksprinten, um dann irgendwie im Vollsprint den Ball nach rechts, links zu kontrollieren. Haben vielleicht noch einen Gegner, der sie, der den Körper in Bewegung bringt, ja, der einen Fremdkörper sozusagen, der sie irritiert. Und da finde ich es wesentlich realistischer, dass du mal über den Ball haust, dass du mal irgendwie ausrutscht, als wenn du immer Antritte von 10 bis 5 Metern machen musst. Und wenn du dann ausrutscht, der Gegner auch irritiert ist, weil ein Meter weiter steht der nächste Gegenspieler, also der nächste HSVer. Also ich sehe da schon Mittel, individuelle Fehler irgendwo auch abstellen zu können.
Ja, wir haben dann ja
auch die Unsicherheit ist ja kleiner, wenn du einfachere Aufgaben hast, ne, und nicht so sprinten musst, sondern wirklich nur im Raum stehen musst und die Bälle rauskommt, fühlst du dich ja auch selbstbewusster, sicherer, du hast nicht so eine Angst, so machst dann dementsprechend weniger Fehler.
Wir haben ja Berlin, ja, was hast du abgehakt jetzt, ne? Also ich würde sagen, Rehse das Ding vercoacht. Und dann kann man sagen, okay, scheiße, wir sind ausgeschieden, aber.
Also mir war nach dem 3-3 klar, dass wir das Elfmeterschießen verlieren.
Ja,
also das war so eine
Kopfsache. Natürlich, ich weiß nicht, ob Heuer den, aber der hat auch in die andere Ecke springen können.
Aber ich hätte Königsdörfer in die Fresse schlagen können, wie er es im Elfmeter antritt. Also dieses lustlose halb, also man denkt so, er hat jetzt das 3-2 und nach Ewigkeit mal wieder ein Tor geschossen, dass man da ein bisschen mehr Eier an so einen Elfmeterschuss geht. Und dann haut er den so lieblos da, ich glaube, war übers Tor sogar, oder?
Nee, der war gehalten,
also, aber so halb mittig irgendwie so, ne?
Ja,
halb,
genau.
Halb hoch. Ja, und dann denke ich, ey, da muss doch in so einer Situation, da musst du doch mal irgendwie mehr kommen als so ein Schüsschen.
Ja, vielleicht auch nervös, keine Ahnung, so, das ist seine Art, mit Nervosität umzugehen.
Aber Hertha passt, wie gesagt, an dem Tag alles. Wir haben kein schlechtes Auswärtsspiel gemacht, ja, das, genau. Da gebe ich dir vollkommen recht, bei Hertha hat halt alles gepasst. Dann hatten sie noch diesen YouTuber, der sagt ja selbst von sich, dass er Fußballer ist, der dann das erste Mal irgendwie bei den Profis spielt, dann den Elfmeter auch noch reinschießt. Wie gesagt, da waren so viele Momente für Hertha, die an dem Tag einfach gepasst haben. Sie sind zweimal zurückgekommen und dann das Elfmeterschießen gewonnen.
Allein das 1-0 ja schon, wo Rehse gegen den Pfosten schiebt und der genau zu Rehse zurückspringt, dass er ins leere Tor einschiebt.
Nach Hertha war ja auch noch nicht der Baum am Brennen, ne? Also da war ja so, okay, schon Unverständnis und auch irgendwie uncool und vielleicht sogar auch für die gestandenen Spieler, die in Berlin auf dem Feld waren, auch gefragt so, ey, hätten wir nicht noch einfach mit irgendwie Heuer Fernandes ein Tor spielen können und irgendwie Glatzel und dann hätten wir das Ding gewinnen können, so, was war jetzt das Problem?
Für euch war einmal die Sache mit Rehse total vercoacht und
im Nachhinein hätte ich dann die also auf drei Positionen vielleicht besser noch, also alles reingelegt, um das Spiel zu gewinnen.
Also für mich war es
jetzt Nachhinein, so,
wirklich, ne? Rehse, wie ich gerade schon gesagt habe, du musst als Trainer spätestens nach 60, 70 Minuten merken, dass da ein Typ heute ist, der völlig frei tritt. Ja. Entweder weil die Taktik auf ihn nicht greift oder aus welchen Gründen auch immer, da musst du ihn in Manndeckung nehmen, dass er zumindest...
Ja, gut, da waren wir jetzt schon, ne?
Nein, aber
ja,
da genau. Muss ich sagen, da will ich aber auch noch hinzufügen, also da bin ich bei Gato, ja, weil ich bin ja eher pro, ich bin ja auch gern verteidigend, aber da bin ich eher bei Gato. Im Nachhinein, wenn man das Ergebnis so sieht und der Coach ist dafür verantwortlich, so war es jetzt falsch, nicht mit der A11 anzutreten, obwohl das vor der Saison so abgesprochen war, zum Beispiel das Raab-Spiel.
Nur beim Torwart,
genau, das Raab-Spiel. Ja. War das im Nachhinein falsch? Das Vercoachen, da bin ich auch bei Gato. Wo ich nicht mich der Kritik anschließe, ist, dass wir hätten irgendein geiles Los bekommen können, denn wenn der HSV uns einen bewiesen hat, ist, dass die Chancen gefühlt beim HSV genauso gegen Saarbrücken sind wie gegen Leverkusen.
Na gut, wir haben ja jetzt, also wir wären ja statt Hertha und hätten wahrscheinlich dann ja... Oder
Kaiserslautern, was aber beim Zuhause gegen Kaiserslautern,
unglaublich.
Man sagen kann, unglaublich, was ja aber, wo du ja nicht beim HSV davon ausgehen kannst, dass wir das dann sicher wuppen, ja? Das ist eine geile Chance,
ja, aber das hatten wir schon
100 Mal.
Zu 70% stehst du dann schon mal im Halbfinale.
Genau, aber das ist mir zu hypothetisch, das ist mir zu...
Ja, aber ich glaube, für die Spieler, für die Stadt, für alles ist es
besser. Du hast auch einfach mal 2 Millionen Euro mehr auf dem Konto, die du für andere Dinge irgendwie...
Da denkt sich auch wahrscheinlich Erik Huber so, einmal eine richtige Mannschaft bitte aufstellen, damit wir hier, haben wir nicht so viele, müssen wir nicht so viele Leute feuern, so ungefähr. Dann. Aber nun gut. Berlin,
die Stimmung danach war, hat man gelesen, geht so. Ich war ja selber leider nicht da, weil ich schon unterwegs war, aber die Mannschaft ist wohl danach in die Kurve gekommen und
erwartet, dass die Fans was machen.
Ja. So, und es war eher verhalten. Also man hat schon wohl gemerkt, dass es nicht ganz die Rückendeckung gab wie irgendwie zuletzt und das, obwohl irgendwie, weiß ich, fast 20.000 HSVer wieder da waren auf dem Mittwochabend in Berlin.
Ja, krass.
Das muss man auch nochmal wieder sagen. Also HSVer wieder sehr reisefreudig und natürlich unterstützend.
Es gab Applaus, glaube ich, am Ende, mehr aber auch nicht, ne?
Genau. Ja. So, und ja, also ich glaube, da ist bei vielen ist langsam so die Geduld vielleicht nicht am Ende, aber zumindest
ja. Das war ganz so genau, optimistisch. Das war Punkt nach Berlin und dann kamen wir natürlich jetzt zum Heimspiel gegen Paderborn, wo man vielleicht schon nicht das beste Gefühl hatte, aber man dachte, naja, immerhin Heimspiel ja. und irgendwie gewinnen wir das vielleicht schon und schon mit einem grummelnden Magen hat sich ausgemalt, was ist, wenn wir es nicht gewinnen und so weiter und so fort.
Bevor wir zum Spiel kommen, Paderborn, ich hab gestern mit meinem besten Freund telefoniert und wir sitzen ja zusammen da im, ja. im B-Rang. Und er hatte nur erzählt, er kam runter und es war mit rotem Flatterband waren die ersten Reihen abgesperrt.
Auf dem B-Rang?
Auf dem B-Rang, ja. Und er so, hä, was ist denn da los? Da stand das Wasser so hoch wie noch nie. Also es war wirklich, er sagte, also locker 4-5 Zentimeter stand da das Wasser. So, und dann war das abgesperrt und dann sind sie zum Ordner hingegangen und meinen so, was ist denn da mit den Stühlen, wieso sind die abgesperrt? Ja, weil das Wasser so hoch ist. Ja, und wo sollen wir dann sitzen? Ja, da im Gästeblock, also über dem Gästeblock 14C, ja, da sind noch ziemlich viele Plätze frei. Dann sollte man mal gucken, dass man da einen Platz kriegt. Alter.
Danke für nichts.
Echt jetzt?
Aber
das ist eine Frechheit, oder?
Nee, bei uns war es auch tatsächlich auch wieder in der Loge reingetropft und ja.
Mittlerweile auch, du kennst ja diesen Buffet-Bereich auch vorne, so ja. da standen eine Halbzeitpause irgendwie 6 Wannen, weil es ja. auch durch die Decke reingetropfelt ja, ist. Also das ist wirklich
mittlerweile. Es ist echt schon Wahnsinn. Ja, als zu sagen, so ja, schaut mal, wo ihr einen Platz
ja. findet. Also bitte. Ja, vor allem auf den Gästeblock verweisen, ist auch
ja, echt hart. Über den Gästeblock sozusagen, so da ist noch alles frei. Ja. Und ja, beschweren sie sich beim HSV ja, um irgendwie den 5. Schal zu bekommen ja. oder so. Also sorry.
Ja, wir haben 2 Alkoholflaschen bekommen. Aber ich weiß nicht, ich glaube, da gibt es noch eine Mail nochmal.
Ja.
Das, ja, naja. Aber, also, finde ich auch schwach. Vielleicht der HSV, ich meine, die kennen ja das Problem, aber wahrscheinlich.
Ich wollte gerade sagen, wenn du das weißt, dass da so viel Tauwasser ist, und das ist ja keine Sache, die irgendwie eine halbe Stunde vor Spielbeginn auf einmal, Überraschung, Tauwasser. Ja. So, dann stellst du da mal eine Tauchpumpe hin, irgendwie in B-Rang, und pumpst das Wasser einmal ab. Ich meine, das ist jetzt auch, also.
Kein Hexenwerk, ne?
Das ist wirklich kein Hexenwerk. Oder die Ordner schippen das einmal runter, kippen das in den Unterrang und da läuft es dann ab. Also ich weiß nicht, es gibt das Möglichkeiten. Das
ist ja spätestens Vormittag schon, wenn... Also
ja, natürlich. Noch,
also. Ich glaube, die sind da schon sehr am Rotieren, aber wahrscheinlich ist überall im ganzen Stadion und nur Scheiße. Aber da musst du auch mal als Baufirma sagen, so, ey, dann fix doch dieses Dach jetzt endlich mal da. Dann macht mal einen Gang zu oder diese kleinen Streben, die immer zwischen den Membranen sind, dass man die einfach mal zumacht.
Ja, oder times die Sachen so, dass sie jetzt in der Winterpause irgendwie die Sachen ja. irgendwie weitergemacht
haben. Naja.
Aber okay, aber das so zum Vorab. Es ging schon mal scheiße los.
Sagen wir so.
Da war das Spiel schon ins Wasser gefallen.
Richtig. Dann Anpfiff. Wir liegen 1 zu Benesch. Unglaublich geil vorne. 1-1.
Geiles Tor übrigens.
Unglaublich. Unglaublich.
Das war wieder satter klar, Strahl. Dass es ein Ex-HSVer war, ne? Bilbia.
Ja. Ja. Mhm. Der hat tatsächlich auch relativ Alarm gemacht vorne.
Ja.
Ich hätte es ihm gar nicht zugetraut, aber der hat auf jeden Fall nicht schlecht gespielt. Ja, also das Spiel einfach schnell zusammenfassend, ihr habt es alle gesehen, Halbzeit 1-1, dann haben wir 2-1 verloren und ich glaube, man kann dann so ein bisschen einsteigen bei den Momenten 2-1 und dann kam halt die rote Karte in der 69. Minute.
Für Bilbia, ne?
Für Bilbia. Und dann dachte ich doch spätestens so, also jetzt, es muss doch hier ein Ruck durchs Stadion gehen. Ja. Durch die Mannschaft und alles geil. Aber
übrigens, rote Karte total berechtigt, oder?
Also, ja.
So reinzugehen, total.
Aber dann da war nichts.
Aber findest du nicht schon vorher, dass auffällig war, dass im Moment Aufwand und Ertrag nicht stimmen? Also, dass wir sozusagen einen unglaublichen Aufwand fahren müssen, um dann uns Torchancen zu erspielen und die dann sogar noch reinzumachen?
Ja,
der Gegner gefühlt immer nur ein Drittel des Aufwands auffahren muss, um dann sozusagen bei uns einen reinzumachen. Also ich habe immer das Gefühl, wir sind drückend überlegen, haben mehr Torchancen, haben mehr vom Spiel, sind überall überlegen, sind wir gar nicht mehr so krass, auch was den Ballbesitz angeht, haben deutlich weniger Ballbesitz als
letztes Mal. Fast ausgeglichen
mit Paderborn. Fast ausgeglichen, genau. Aber der Gegner kommt wesentlich einfacher zu tun. Also wie hat Tim Walter ja selber mal gesagt, vorne ackern wir uns den Arsch und erarbeiten uns die Tore knallhart und hinten verteilen wir Geschenke. Und das stimmt schon seit vielen Spielen nicht, das Verhältnis, ja, dass das einfach ja, so irgendwie.
Das, was er ja mal zu mir gesagt hat, wir werden uns immer hinten einfangen, aber ich kann dir versprechen, wir werden vorne auch immer eins mehr schießen. So, und das funktioniert gerade nicht mehr.
Nee. Das ist korrekt. Vor allem, weil Paderborn sehr wackelig war, also im Spielaufbau ständig konntest du auf den zweiten Ball gleich gehen, wenn der Torwart den Ball abgeschlagen hat und man hat da wirklich keinen Ertrag.
Also meine subjektive Wahrnehmung war, erste Halbzeit waren wir schon überlegen oder die ersten 30 Minuten haben wir sehr gut gespielt. Das Problem ist, zweite Halbzeit war das maximal ausgeglichen. Also es war nicht, also wir waren jetzt nicht überlegen und das war jetzt nicht so, wir waren viel besser und haben viel Aufwand getrieben und haben uns Chancen und haben die nicht reingemacht, sondern wir waren halt nur leider noch nicht mal besser als Paderborn und das war in den letzten Spielen ja auch so. Wir haben immer gute Phasen, aber nie 90 Minuten halt eine gute Phase, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Und
wobei mir ja reichen würde, wenn wir 30 Minuten eine bessere Phase haben.
Und das über das Spiel.
Und dann aber das restliche Spiel hinten kompakt stehen. Ja,
ja klar.
Also das würde mir reichen.
Irgendwie gewinnen, ne? Das würde uns ja sicherlich allen reichen, wie auch immer. Aber wir müssen ja dann viel Aufwand betreiben und wenn wir den halt nur dann eine Halbzeit und dann halt nicht mehr, dann ist halt schwierig. Rote Karte, danach ist aber nichts gekommen. Dann hatten wir eine rote Karte. Zu Unrecht, finde ich, weil das Foul war echt irgendwie,
ja, fand ich auch,
irgendwie sehr weit außen. Es war Notbremse. Und danach
hat er, glaube ich, auch nur gemacht, weil er die rote Karte
hatte. Damals 10 gegen
Bill Bier, meinst du?
Ja. Damals 10 gegen 10 und da hätte ich gedacht, so, naja gut, 10 gegen 10 ist ja immer noch besser als 11 gegen 11.
Schafft mehr Räume.
Wir haben Jatta, wir irgendwie Königsdorf eingewechselt, von dem ich jetzt, du warst ja nicht im Stadion, ne? Eingewechselt. Der ist aufs Spielfeld mit hängendem Kopf getrottet. Ja. Und ich dachte, Digga, du kommst hier gerade rein, kriegst hier nochmal eine Chance. Also da zieht man erstmal einen Sprint an die ersten 10 Meter. Und der ist da rumgedüdelt und dann Taktik war sowieso über den Haufen geworfen. Ich glaube, Schonlau hat auf einmal irgendwie einen Sechser gespielt. Also keine Ahnung, warum auch immer. So offensiv, ich sag mal defensiv, wow, und offensiv, dann Königsdörfer hat dann dafür irgendwie links hinten gespielt, Haier dann in der Mitte eher.
Gut, diese Experimente sind ja in der Vergangenheit oft von Walter auch geglückt, ne? Wo er da Harakiri-Einwechslung gemacht hat und dann damit die Wende
eingesetzt. Ich glaube, er musste vorher schon rotieren, weil Ambrosius wieder verletzt ausgewechselt wurde, glaube ich. Dass er da ein bisschen dann
rotieren muss. Der bremst ja auch, ne?
Ja, beide verletzt, ja.
Ja, aber dann ist Ramos reingekommen, ne?
Aber ich habe
Cigadunic.
Ja, Cigadunic. Ich habe irgendwie bis zur Hälfte der ersten Halbzeit nicht gemerkt, dass irgendwie Özcanali gespielt hat. Da war wieder ein völliger
Blindfleck. Ich fand ihn in der ersten Halbzeit gar nicht so schlecht. Er hat ein, zwei ganz gute Aktionen gemacht. Also
gegen Hertha war ja auch ganz okay, ne?
Ja, ja. Ich sag mal so, eine 4 gibt's für mich schulnotentechnisch. Ist jetzt keine 5 oder 6 mehr. Ist jetzt auch nicht, wo ich sag so, das ist super geil. 4 plus.
Aber gerade eine 4.
Ja, 4 plus. Weil ich ihn mag.
Nee, er meint gerade eine 4, eine 4 minus, meinst du also gerade,
eine 4 minus. Ja, ich finde 4 plus, ein, zwei gute. Aber so what? Also erschreckend war zusammengefasst, dass nach der roten Karte, nach den beiden roten Karten nichts gekommen ist und auch in der Nachspielzeit gar nichts so richtig gekommen ist. Also da die Fans waren natürlich dann auch müde, so ein paar haben eine Stimmung gemacht, dann gab es mal situativ so ein ganz bisschen, wo dann auf einmal das ganze Stadion da war, aber es war schon auffällig, sehr wenig und dann gab es auch viele hängende Köpfe, auch unter anderem vom Schonlau, das habe ich auch in der Story geschrieben und das fand ich auch irgendwie krass. Also es scheint so, dass die Mannschaft hat sich jetzt nicht komplett zerrissen und das kann natürlich auch eventuell, ich weiß nicht, ob da das Verhältnis 100% jetzt noch in Ordnung ist zu Tim Walter, machst du auch nur, wenn du vielleicht mit irgendwas im Bauch nicht ganz so zufrieden bist und eh irgendwie unzufrieden mit der Situation bist und da irgendwie nicht ganz d'accord bist. Muss nicht so sein, aber das war auffällig, weil ansonsten haben wir immer in der Schlussphase Gas gegeben, da haben wir die Spiele noch gedreht. Ja,
ich glaube,
es war schwierig.
Genau, ich würde sagen, ich habe es auch so beobachtet, dass die Mannschaft irgendwie so ein bisschen gebeutelt lethargisch wirkt. Ich habe dann versucht, das mir so zu erklären, ja, vielleicht sind sie müde, ein Großteil hat ja eben auch 120 Minuten und länger in Berlin gespielt. Und dann habe ich mir gedacht, da und dann kommt noch eine gewisse Verunsicherung dazu. Die Mannschaft weiß ja ganz genau und ist ja ganz feinfühlig. Sie hat jetzt gegen Pauli nicht überzeugt, sie verliert gegen im DFB-Pokal und wird wahrscheinlich oder steht heute schon wieder mit dem Rücken zur Wand gegen Paderborn, dass du dann irgendwie mit 10 Mann vielleicht nicht mehr die Eier hast oder dich dann auch irgendwie so ein bisschen zurückziehst und eben, mir fehlten nämlich auch die Leader, ja, mir fehlte das gegenseitige Anscheißen oder jemand, der da irgendwie nochmal, also ich war jetzt nicht auf dem Spielfeld, vielleicht ist das passiert, vielleicht gab es diese Ansagen, ich bin mir zum Beispiel sicher, dass es diese Ansagen von Tim Walter gab Richtung Mannschaft, aber ich habe dann schon so eine Lethargie gesehen, eine Verunsicherung gesehen, eine Müdigkeit gesehen und auch nicht mehr den Glauben gesehen. So.
Mir das fehlt tatsächlich der Glaube wirklich, weil dem nächsten Rückstand hinterher.
Aber ich habe nicht gesehen, dass eine Mannschaft jetzt bewusst
gegen den Trainer spielen.
Aber es reicht ja, wenn die Überzeugung nicht groß genug ist.
Ja. Ich glaube auch, dass die Mannschaft nicht gegen den Trainer spielt. Aber wer mir wirklich fehlt, und das seit Wochen, ist Ludovit Reis. Ich finde, man merkt jetzt umso mehr, was für ein Schlüsselspieler er eigentlich ist und wie viel er in der Mannschaft fehlt. Weil er ist jemand, der vorausgeht, der die Jungs mitzieht, der diese gewisse Aggressivität auch hat, ne? Diesen Faktor, den ich aktuell gerade vermisse. Denn auch ein Schonlau eigentlich auch mitbringt, der auch die ganze Zeit verletzt war, jetzt vielleicht noch nicht 100% fit ist, aber durch die gefehlende Alternative.
Der Situation erahnen kann, wo ein Ball hinkommt, irgendwie so, ne, was passiert.
Aber lass mich da nochmal ergänzen. Du hattest gesagt, Schonlau kam beim Derby, ne, gegen Pauli, beim 0-2 und hat die Fans angefangen, wo du dachtest schon so, ey, muss man nicht machen, ist riskant, so, ne, kann man auch mal wütende. So, dann geht die Mannschaft bald gegen Hertha in die Kurve, erntet auch nicht mehr den Respekt. Dann geben sie zu Hause gegen Paderborn höchstwahrscheinlich, als es 1-2 stand. Wissen Sie, jetzt reißt die Heimserie, sie wussten, die Fans, jetzt spricht alles gegen sie. Da entsteht dann schon so eine gewisse Lethargie und ich ziehe mich zurück, Mentalität und eben nicht dieses, ich hau jetzt mit dem Hammer auf dem.
Und das ist ja das komplette Gegenteil von dem, was Tim Walter ja eigentlich immer predigt, der mit seiner Art und Weise, nämlich immer vorauszugehen, zu sagen, so ist mir scheißegal, was alle anderen sagen, wir ziehen unser Ding durch. Das ist halt das komplette Gegenteil von dem, was die Mannschaft eigentlich gerade macht, wie verunsichert sie eigentlich auch ist, das, was du gerade geschildert hast.
Ja, vor allem, weil jetzt auch zum ersten Mal nach dem Spiel gegen Paderborn diese Mannschaftsrunde ausgeblieben ist im Stadion. Also die waren jetzt, glaube ich, an der Nord kurz.
Aber ich glaube, das machen die wahrscheinlich nur, wenn sie gewinnen, ne? Deswegen haben sie es eigentlich immer gemacht, jetzt die Saison. Das weiß ich nicht, ob sie es auch machen bei
der Letztes Heimspiel Niederlage. In der Saison.
Aber es ist.
Ja, du kannst natürlich viel reininterpretieren jetzt in die ganzen Sachen.
Ja, ne? Nochmal eine bezeichnende Sache. Ich habe mich genau hingeschaut. Ja, es gab noch so eine Szene, wo zum Beispiel Van der Bremt in der ersten Halbzeit war das, glaube ich. Und ich weiß leider nicht, das
auf kann der nur Seite, in der ersten Halbzeit gewesen sein.
Genau, Van der Bremt. Ja. Und ich weiß halt nicht, ob es Ferrei oder Jatta
war. Nee, da saß er daneben. Das war Öztunali, wo dann einer, glaube ich, schon
war, glaube ich. Der Ball wird genau in die Mitte zwischen Öztunali und Van der Bremt
gespielt. Genau.
Ja, und
die sind sich uneinig.
Echt so 50-50, ja. Also einer muss sich einfach nur
dazu mitnehmen, den Ball sofort. Ja, habe ich auch gesehen beim Fernsehen.
Und dann gehen beide, keiner nimmt ihn, der Ball rollt ins Aus, weil jeder verlässt sich auf den anderen. Und jetzt könnte man sagen, ey Jungs, was soll die Scheiße? Nein. Und das ist typisch Tim Walter. Das finde ich eigentlich auch sehr geil, aber es passt zu der Situation. Er sagt natürlich, Van der Bremt pöbelt er an und sagt, Diggi, wir spielen hier offensiv, wir wollen Vollgas nach vorne gehen, wir wollen hier mutig sein, wir wollen diesmal. Du hast den Ball zu nehmen. Also der defensive Verteidiger hat eher offensiv zu stehen und nicht der offensive Mittelfeldspieler eher den defensiveren Ball zu nehmen. Und da sieht man aber, die Überzeugung war auch da nicht da. Ja, wenn du völlig überzeugt bist als Van der Bremt, dann ist das klar, dass du als Außenverteidiger da offensiver denkst und der andere sprintet auch schon direkt zur Grundlinie durch, ja, oder für den nächsten Pass rein. Aber da waren sie sich auch uneinig, da hat der Kopf geraucht, da war die Überzeugung nicht da.
Für mich sind das also einige Red Flags, wenn ich mal so ein bisschen mit Abstand so drauf gucke, so wo ich sage, es sind schon einige Warnsignale da. Also Tim Walter hat schon sehr, sehr viel auch gegen die eigenen Spieler gepöbelt. Dann zum Schluss lässt die Mannschaft so ein bisschen so die Köpfe hängen, also auch immer kurz bevor ein Trainer gefordert wird, sieht man das so ein bisschen. Dann werden manchmal relativ junge Spieler, gestandenen Spielern vorgezogen, um nochmal irgendwas zu machen. Also ich sage jetzt mal Oliveira vor Haier, genau, Verzweiflungstaten vor zum Beispiel Haier. Haier, ich würde sagen, auch nicht vielleicht zu unterschätzen, ist ja auch ein gestandener Spieler, auch ein älterer Spieler, der wird sicherlich auch ein, zwei Freunde im Kader haben, die sagen, boah, ey, das kann ich gar nicht nachvollziehen, was Tim Walter da macht. Plus, wir verlieren, ey, Tim Walter, du musst doch mal irgendwie Haier aufstellen. Sorry, dass du jetzt hier den da, also du, stell dir vor, irgendwie ein, zwei sind sehr gut mit dem befreundet, so die haben dann schon die ersten Zweifel so. So kannst du dann auch mal die Kabine ab und an verlieren. Und dann die PK war auch so ein bisschen schon so, Tim Walter hat sich, also nicht direkt, aber so ein bisschen indirekt direkt dann schon auch gerechtfertigt, weil er schon natürlich merkt, in welcher Situation ist. Da hat er, also es ging erstmal los, dass der Paderborner Trainer Kwasniok gesagt hat, so mit so einer Leistung wie gegen den HSV werden wir
gegen Rostock nicht gewinnen nächste Woche.
Richtig, ja. Und das war schon mal so ein Schlag in die Fresse. Und dann kam Tim Walter dran und hat dann schon so die Punkte genannt. Also er hat dann schon gesagt, naja gut, individuell Fehler in der Abwehr, also das hat er natürlich dann irgendwie so betont, dann auch wir mussten dann irgendwie Verletzungen und so weiter und so fort. Und dann hat er auch zweimal auch betont, dass die Spieler ja immer noch auf ihn hören würden. Und das ist natürlich ein ganz, ganz zentraler Punkt. Also wenn die Spieler nicht mehr auf den Trainer hören, Kabine kaputt, hast du nicht mehr hinter dir und so weiter und so fort, dann wird ein Trainer sofort gefeuert. Und die hat er schon, ne? Also diese individuellen Fehler, die individuellen Verletzungen, die Mannschaft hört noch auf mich, das hat er schon wahrscheinlich relativ bewusst, unbewusst dann doch irgendwie einfließen lassen. Also man ist auf Überlebensmodus, glaube ich, Tim Walter.
Ja.
Und die Mannschaft, es ist, ich glaube, es ist nicht alles mehr Sonnenschein. Also der hat 100 pro ein, zwei Troubles.
Wir hatten ja damals auch ein bisschen diesen öffentlichen Zwist mit Kittel, der wurde dann so runtergespielt, dass beides mündige Leute sind und sie starke eigene Meinung haben, aber letztendlich war das jetzt auch eine Meinungsverschiedenheit und die waren da im Streit so, sehe ich auch so. Trotzdem muss man sagen, wissen wir ja, wir hören ja auch immer wieder aus dem internen Umfeld, dass das Verhältnis Trainer-Mannschaft, also nach Niederlagen ist es nie gut, ja, weil ein Trainer zu Recht die Spieler auch anpöbeln muss, so wie sie im Moment spielen, würde jeder Trainer der Welt die Mannschaft anpöbeln müssen, ja, weil die Mannschaft einfach im Moment null, also ganz weit von ihrer Topleistung entfernt ist, da kannst du mehr erwarten von den Spielern, da ist jede Kritik von außen, die der Trainer aufs Spielfeld wirft, auch berechtigt und wir hören ja aus internen Kreisen immer wieder, dass das Verhältnis zwischen Mannschaft und Trainer eins der besten der letzten 10 Jahre ist, ja, also da ist bisher anscheinend kaum ein Trainer so rangekommen. Wir haben ja auch schon persönliche Eindrücke von Tim Walter sammeln können, wissen, dass es ein ganz, ganz feiner Mensch und ganz feiner Kerl ist, ja. Wissen aber auch, dass er eine ganz andere Ausstrahlung an der Seitenlinie hat, ja. Also, dass er da komplett anders ist, als wenn er dann das Spielfeld verlässt.
Und ich finde, er hat auf jeden Fall zwei Gesichter.
Er hat zwei Gesichter, aber man muss sagen, bei aller Kritik an Tim Walter muss man auch hier sehen, ist der Trainer die ärmste Sau, wenn du da 7, 8 Spieler hast, die sich immer wieder individuelle Fehler leisten, die sich immer wieder von ihrer Topform entfernen, die sich verletzen, die einfach ihre Leistung nicht abrufen, ja? Und
wir kommen nochmal zu den Nachrichten. Da gibt es nämlich natürlich auch ein paar Pros und Cons. Also wir können jetzt nicht alle vorlesen, aber Lukas schreibt zum Beispiel: Sorry, der Typ muss weg. Man sollte Danke sagen für 2,5 Jahre mehr oder weniger erfolgreiche Arbeit und mit einem anderen Trainer weiterarbeiten. Gerne interne Lösungen mit Pit Reimers. Und in der Winterpause personell unbedingt nachrüsten. Schonlau und Ambrosius finde ich stabil, aber die anderen beiden Lötkolben gehen gar nicht. Wobei Ramos noch leichte Vorteile gegenüber Hatzigadunic hat. Der spielt immer nur Scheißpässe. Dann schreibt noch einer: würde Walter diese Woche noch entlassen, dann Pit Reimers rein, hätte dann eine Woche für das Spiel in Nürnberg plus die komplette Wintervorbereitung. Externe Lösung sehe ich aktuell nicht, beziehungsweise spricht mich kein Trainer an, der uns sofort helfen könnte, außer Glasner. Alles traurig, hätte gern Erfolg mit Walter gehabt, schreibt Daniel. Also es sind natürlich, klar, die Alternative ist, muss man auch mal überlegen. Dann schreibt Damian: wir sollten Tim Walter behalten. Es gab jährliche Fortschritte, zum ersten Mal konstant positive mittelfristige Ergebnisse, in Klammern Spiele um die Top 3 anständige DFB-Pokalergebnisse, in einer schwierigen Liga, unabhängig vom Wert des Kaders im Vergleich zu anderen Teams. Die Saison ist lang, schlechte Phasen wie die aktuelle kommen vor. Den Trainer jetzt zu wechseln, wäre ein Risiko, das leicht zu einem Absturz wie bei Schalke oder Hertha führen könnte. Das Entlassen von Trainern mitten in der Saison war unsere Strategie in den letzten 10 Jahren in der Bundesliga. Unser neuer Ansatz, der richtige Ansatz, der Jonas-Bolt-Ansatz, besteht darin, Tim Walter etwas Spielraum zu geben, ihn im Laufe der Saison Fortschritte machen zu lassen. Wenn er schlecht abschneidet, zum Beispiel droht der 4. Platz oder schlechter, haben wir den perfekten Grund und den richtigen Zeitpunkt, um auf einen neuen Trainer zu setzen. Bis dahin würden wir die falsche Wette eingehen. Und da gibt's hier, Paul.
Da würde ich übrigens einen Daumen drunter setzen.
Richtig. Allerdings, man muss ihn natürlich einschränkend sagen, also der Aufstieg ist akut in Gefahr, wenn man jetzt einfach nur die Punkte sich mal anguckt. Wir sind auf Platz 3 mit 4 Punkten Abstand und sind auch punktetechnisch deutlich unterm Schnitt. Paul schreibt: Moin Jungs, auf den Frust vom Samstag habe ich gestern mal den Bones gemacht und ein paar Daten ausgewertet für das Kalenderjahr 2023. Natürlich können die Nackenzahlen nicht das einzige Kriterium in der Trainerdiskussion darstellen, liefern aber über insgesamt 35 Spiele inklusive Rehle durchaus valide Daten. So, wir holen insgesamt 60 Punkte, was einen Punkteschnitt von 1,72 Punkten pro Partie bedeutet. Das liegt deutlich unter dem von euch gesetzten Mindestziel von 2,0. Wir schießen insgesamt 61 Tore, was 1,76 Tore pro Spiel bedeutet. Damit liegen wir insgesamt auf Platz 3. Wir kassieren 45 Tore, was 1,35 Gegentore pro Spiel bedeutet, womit wir noch im oberen Drittel liegen. Zu Hause holen wir dieses Jahr im Schnitt starke 2,42 Punkte. Das große Problem stellt im gesamten Kalenderjahr der Auswärtspunkteschnitt von nur 1,04 Punkten dar. In der Hinrunde waren es tatsächlich nur 0,88 Punkte. Das Ganze unter der Voraussetzung, dass wir mit dem besten Kader nach Marktwert haben, maximale zweite Liga-Erfahrung darin aufweisen und Walter nahezu alle Transferwünsche erfüllt wurden. Rechter Verteidiger, 2 zentrale Mittelfeld, 2 Innenverteidiger. Darunter den mit Abstand besten Rechtsverteidiger der Liga mit Van der Bremt und mit Farai, einen Spielmacher, den auch viele Erstligisten auf den Zettel hatten. Kein Verein erfährt eine derartige Fanunterstützung außer eventuell Schalke und das Pokalaus geht durch Walters Coaching voll auf seine Kappe. Hinzu kommt ein extremer Negativtrend in den letzten 5 Spielen inklusive Pokal mit einem Punkteschnitt von nur noch 1,0. Wenn man das dieses als Ganze betrachtet, frage ich mich, welche Argumente hat Walter noch? Muchel. Ja,
bevor Muchel antwortet, die Frage ist ja, weil die Leute jetzt einige Walter herausfordern, also warum setzen alle auf Pitt Reimers? Also hat er irgendwelche Qualifikationen aus Nachwuchs? Und
charmant, also, glaube ich, eigene Reihe.
Ja, aber
ich glaube,
ja,
das ist
wirklich so ein Schuss ins Blaue. Ja, aber
jetzt bleiben wir erstmal bei Walter. Also ja, genau. Wir in Instagram waren doppelt so viele raus wie rein.
Definitiv.
Muchel und Walter also, raus oder rein?
Ist natürlich immer...
Nee, so einfach will ich es mir gar nicht machen.
Ich auch nicht. Warte, ganz kurz. Aber der Zeitpunkt der Abfrage ist ja auch immer... Wir haben auch schon 100 Abfragen gemacht, wo die doppelt so viele meinten, Walter go statt naja. Walter raus. Also jetzt ist natürlich klar, dass zu so einem Zeitpunkt die Fans so sind. Nochmal, ich glaube auch auswärts sieht man auch, hat die Überzeugung gefehlt, ja, im Nachhinein. Ich glaube, das wurde so ein bisschen unterschätzt, auch von Coach Walter, dass er was vorgegeben hat und die Mannschaft vielleicht auch genickt hat und gesagt hat, probieren wir, aber nicht dran geglaubt hat. So, ja,
ist ja egal, also Erfolg also oder nicht, ist ja kein genau. Erfolg.
Also, es war auswärts kein Erfolg, ja. Genau. Ich glaube nur, nochmal kontra neuer Coach.
Okay, also
von welchem
du bist,
Coach seid ihr überzeugt?
Nee, warte. Also ja, Tim Walter erstmal behalten, ja oder nein, oder kommt drauf an?
Ja, bis zum Nürnberg-Spiel, da muss er jetzt die richtigen Stellschrauben finden. Ja, wir können nicht noch weiter absinken. Ich sehe den Aufstieg noch nicht in Gefahr. Ich sage, wenn wir jetzt Erster wären, würde jeder schreiben, ja, wartet nur die Zeit ab, bis der HSV wieder einbricht. Ich komme lieber von hinten am Ende der Saison, ja, anstatt von oben wieder runterfallen zu können. Ich glaube, das ist psychologisch wertvoller für uns. Und ich sage, Walter muss jetzt gegen Nürnberg zeigen, dass er die Stellschrauben finden kann. Ansonsten muss man sich
also bei Unentschieden Gedanken machen. Bei Unentschieden entlassen. Oder bei Niederlage.
Plus, also ja, wenn man eine gute Alternative hat. Also ich sage auch, dass es nichts bringt, wie in der Vergangenheit den Coach unabhängig von der Alternative zu entlassen. Also dann arbeite ich lieber mit Walter weiter, weil es wird sicherlich auch noch schlechtere Coaches
absolut. Geben. Absolut, vielleicht genau. Auch... eventuell Muchel, was du warst ja lange, vielleicht immer noch großer Supporter von Walter und ich kann es jetzt noch mal leaken, du hast gestimmt, Walter soll da bleiben. Mhm. Bist du nach den 42 Minuten immer noch der Meinung? Oder
also kann ich jeden verstehen, der auch Tim Walter oder einen Trainerwechsel irgendwie gerne hätte, kann ich auch jeden verstehen, weil ich auch deren Argumente verstehe. Ich persönlich bin nach wie vor auch überzeugt von ihm, auch wenn er gewisse Stellschrauben im Moment nicht gefunden hat, die vielleicht ganz gut wären, aber ich bin da, was Kai gerade gesagt hat, da gehe ich auch komplett mit. Ich finde halt, das Thema Konstanz irgendwie drin zu haben, finde ich, ist für mich irgendwie nach wie vor immer noch wichtiger und ich sehe den Aufstieg auch noch nicht in Gefahr und ich sehe auch keine Alternative gerade auf dem Trainermarkt, wo ich sage, wenn man den bekommen könnte, da tauscht ich auch gerne Tim Walter für aus. So, und ich glaube, dass viele im HSV-Kosmos in den letzten 10 Jahren so verblendet sind davon, dass es für uns immer nur die Option war, einen Trainer zu wechseln. Und das haben wir in den letzten 10 Jahren, wenn es irgendwo nicht lief, dann war sofort das erste Mittel, was gemacht worden ist, den Trainer zu wechseln. Und ich finde, jetzt diesen Weg mal anders zu gehen und zu sagen so, hey, guckt euch einen Streich an in Freiburg, ne? Gut, wir vergleichen, ich finde, Freiburg ist schon ein Verein, mit dem man sich vergleichen kann. Es ist, auch wenn sie erste Liga spielen und jetzt auch internationale Erfahrungen gemacht haben. Aber die haben auch nach dem Abstieg, haben sie auch mit dem Streich, den haben sie nicht rausgekickt. Sie sind wieder mit ihm aufgestiegen. Sie haben an ihm festgehalten und schaut euch Freiburg an, was aus denen in den letzten Jahren geworden ist. Die sind, glaube ich, in den letzten 3 Jahren, wenn immer unter den ersten, in den ersten Top 5 oder Top 6. Und das sind so Vereine, wo ich sage, da würde ich mich gerne mit vergleichen und da finde ich die Entwicklung gut. Und ich sehe es, wie gesagt, ich sehe den Aufstieg noch nicht in Gefahr. Und natürlich will ich auch gerne aufsteigen, aber ich finde auch gut, was in Hamburg irgendwie wächst und dass da trotzdem eine Entwicklung ist. Und er hat es einfach auch nicht leicht, gerade Tim Walter. Ich meine, mit dem Verletzungspech, was wir haben, mit den vielen individuellen Fehlern, wir haben eben drüber gesprochen, da bist du als Trainer auch machtlos. Da kannst du, also...
ja genau, das Ausrutschen kannst du ja nicht wegcoachen.
Das kannst du nicht wegcoachen, nein. Du kannst natürlich, was du wegcoachen kannst, ist die Spieler zu supporten, dass du sie unterstützt, dass du sie motivierst, irgendwie am Ball zu bleiben. Und da habe ich das Gefühl, dass da dass es nicht so ist, dass er die Mannschaft noch nicht erreicht. Also das ist das, was ich von außen den Eindruck habe. Und dementsprechend bin ich nach wie vor pro Walter, aber ich kann auch die Leute verstehen, die sagen, nee, mit dem nicht mehr. Ich glaube aber, dass viele das einfach auf eine persönliche Ebene bei ihm reduzieren.
Ja, weil sie ihn halt so als Großkotz
empfinden. Als Großkotz empfinden und ihn so, weil ich würde mal behaupten, und das ist jetzt auch vielleicht nicht ganz fair, aber ich glaube, ein Großteil der Fans hat vom Fußball noch weniger Ahnung, als wir es haben und geht da oder rationalisiert das dann eher auf so eine Sachen, dass sie
persönliche Ebene,
persönliche ne? eben nicht gut finden und irgendwie seine Art und Weise. Und das kann ich auch verstehen, weil ich finde seine Art und Weise an der Außenlinie, jetzt auch gegen Hertha, wenn man das wieder gesehen hat, boah, weiß ich nicht, damit kann ich mich auch nicht 100% identifizieren. So, und da finde ich auch, da ist er manchmal drüber. Aber das ist er eben und ich kann ihm nicht ansatzweise abschreiben, dass er nicht für den Verein lebt und für die Mannschaft und auch für das Ziel, was er vor Augen hat. Aber wenn du dann irgendwie die individuellen Fehler hast, so viele Verletzungen hast, da bist du als Trainer dann irgendwann auch machtlos. Und dann nur wieder den Trainer zu wechseln, das, was wir die letzten Jahre eigentlich immer gemacht haben, wenn es irgendwo nicht lief, das ist mir dann zu einfach.
Ja, also ich bin also erstmal auch pro Walter, aber auch das einzige Argument ist mittlerweile nur noch, weil es keine Alternative auf dem Markt gibt. Und was dieses Pit Reimers-Geschrei hat soll, verstehe ich nicht. Denn du hast Christian Streich angesprochen. Das, was Christian Streich hat und Walter wirklich gar nicht, einen taktischen Plan B. Also Christian Streich... Aber
ist das wirklich so? Ist das wirklich so, dass er keinen Plan B hat?
Ja, also gefühlt ist das so.
Es soll
immer in die Offensive gehen und das Einzige, was ich sehe, dass er ab und zu, wenn sie verteidigen, in der Fünferkette wechseln und wenn sie offensiv gehen, in die Dreierkette wechseln. Aber dass man sich wirklich auf den Gegner einstellt, weil man die Überzeugung hat, ich drück dem Gegner mein Spiel auf, ist für mich dann ein bisschen zu limitiert. Also auch Christian Streich geht da nicht mit einer einzigen Taktik durch eine ganze Bundesliga-Saison. Und ich finde, er kriegt von Jonas Bolt in den letzten 2-3 Jahren immer die Spieler, die er haben will, die er braucht, die er angeblich braucht für den Aufstieg, die letzten Puzzlestücke, die für das Spiel, was er für den HSV spielen will, noch fehlen. Und es ist, finde ich, sehr durchwachsen. Und ich finde, die Entwicklung, die der HSV die letzten Monate durchgemacht hat, wurden ein bisschen noch durch die Heimstärke kaschiert, durch die Ergebnisse, dass man zu Hause gewonnen hat. Auch Braunschweig 2-1 zu Hause war schon ziemliche Scheiße. Also die hatten ja Glück, dass sie da kein 2-2 kriegen, wenn das Ding nicht auf Abseits irgendwie entschieden wird. Und das war so der letzte Vorhang, irgendwie, der noch gefallen ist, dass okay, jetzt zieht sich das auch
so aus. Die Zecken werden gefeiert, ne? Seit Beginn der Saison werden sie gefeiert. Die haben 4 Punkte Vorsprung. Die haben jetzt gegen uns, haben sie ja eine gute erste Halbzeit gespielt, aber auch die zweite Halbzeit war nicht gut. Jetzt das Spiel am Wochenende haben sie auch nur 1-1 gespielt. Und die Spiele davor, da waren so viele Spiele dabei, die sie einfach auch mit Glück gewonnen haben, weil sie Spiele haben, die dann auch mal individuell einfach mal überzeugen. Das sind Sachen, die bei uns gerade fehlen. Aber trotzdem werden die gefeiert.
Das ist sowieso eine andere Wahrnehmung, dass in Hamburg irgendwie der HSV anders bewertet wird als St. Pauli, aber es ist auch so, dass St. Pauli es schafft. Die haben ja häufig im Sommer diverse Abgänge, auch Kieré vor 2 Jahren, diverse Leihspieler und Leistungsträger. Und obwohl sie diese Abgänge haben, schaffen sie es immer unter die ersten 3, 4, 5 zu kommen, während der HSV sich ja dafür feiert, dass man Leistungsträger halten konnte, die man für den Aufstieg braucht.
Also für mich,
trotzdem liefern die nicht.
Also Stand jetzt bin ich tatsächlich für eine Entlassung von Walter. Ich hoffe, es wird alles anders und wir steigen mit ihm auf, aber Stand jetzt...
Und wen würdest du dann holen?
Naja, also... natürlich vorausgesetzt, es gibt eine gute Alternative. Ne? Ich bin jetzt nicht der Zweitliga-Trainermarkt-Profi, aber wenn ich jetzt erstmal nur sagen würde, okay, wir haben eine gleichwertige bis bessere Alternative, dann muss ja gegeben sein. Ne? Also
Urs Fischer würdest du nehmen?
Ich sag mal so, Urs Fischer, ich kenne ihn nicht detailliert, aber vom Papier hat er irgendwie Union in der zweiten Liga übernommen und irgendwie in die Champions League geführt, ist jetzt nicht so schlecht. In der Champions League geflogen, aber da würde ich sagen, nun gut, war auch wirklich wild, weil sie auf einmal mit irgendwelchen Topstars in den Reihen gesagt werden. Dann glaube ich, wäre auch Ralf Hasenhüttl, weiß ich nicht.
Ralf Hasenhüttl? Ich meine, also...
Ja, den hast du mir dazu gedreht.
Es kam irgendwo im Discord oder irgendjemand hat es geschrieben, aber boah, der
also ist aus Hemden raus. Auf wen ich spekulieren würde, ich weiß aber nicht, ob er es machen würde, wäre Baumgart.
Nee, Baumgartner?
Sorry, da bin ich raus. Steffen?
Nee. Doch, ich glaube...
Das ist... Nee. Ich glaube doch, dass er also ein ganz okay nasser Typ ist, plus HSV-Sympathisant, also HSV-Fan. Und ich glaube, in Köln, der schießt jetzt richtig krass gegen die Verantwortlichen, so dass sie mal, dass es nicht sein kann, dass die Leistungsträger verkaufen sollen und kritisiert die richtig, also weil er denkt, er hat hier die krasseren Hosen an.
Baumgartner ist für mich so ein YouTuber, der der Trainer ist. Also das ist für mich so einer, der sich gerne selbst reden hört und
ja, wie Tim ja, aber dann das musst du ja über Klopp dann auch sagen.
Ja.
Aber der, also Klopp ist doch geil.
Klopp ist, ich weiß nicht, finde ich auch nicht geil.
Ja, aber ich, also, ja, okay. Aber dann würdest du ja nehmen.
Jetzt. Nee. Also,
doch, ey, sorry, du bist.
Nö, das ist schon wieder herrlich. Okay, ja. Aber was wir
einfach nur nö.
Wir können natürlich jetzt noch ein paar Namen durchgehen, aber ich glaube, was zum HSV passen würde und zur Führung auch passen würde, ist tatsächlich im Moment, dass man den Coach, man wünscht, hat sich Konstanz immer groß geschrieben. Ich finde, man darf da nicht sagen, Konstanz ist geil, solange man gut dasteht. Und sobald man mal nicht mehr gut dasteht, ist Konstanz auf einmal scheiße, Trainer wechseln so. Und ich finde, es würde jetzt zum HSV passen, dass wir wirklich nach dem Nürnberg-Spiel in Ruhe sozusagen sich alle zusammensetzen, diese Situation analysieren und dann sich dafür entscheiden, in Ruhe einen neuen Coach zu installieren, der dann eine ganze Vorbereitung hat, eine Winterpause hat und so weiter.
Also Nürnberg, das passt
eher zum HSV genau, aktuell.
Nürnberg, ich würde ihn jetzt auch noch nicht feuern, weil das wäre wirklich vielleicht ein bisschen too much. Nürnberg muss jetzt nochmal gezeigt werden, auch so ein bisschen, also die ganz große Unbekannte ist auch, die Muchel meinte so, wie ist das Verhältnis mit der Mannschaft? So, also wenn da 100% alle dahinter stehen, was ich nicht glaube, dann würde ich sagen, okay, ja, man kann nochmal diskutieren, so, aber wenn das nicht so ist, dann schon, weiß ich nicht. Wenn gegen Nürnberg das Ergebnis jetzt scheiße ist, so, dann auch nochmal kein, also auf jeden Fall kein Pro-Argument.
Ich habe nochmal was Positives.
Ja.
Und zwar, ich glaube, dass der HSV auf der Trainerposition doch jetzt mehr Optionen hat, als man denkt, weil die Wahrnehmung in den letzten Jahren, glaube ich, sich sehr zum Positiven entwickelt hat, weil wenn die Trainer sehen, wie lange man jetzt versucht hat, an einem Trainer festzuhalten, was man dem alles versucht hat zu ermöglichen, ja, dann ist das eben nicht mehr der HSV von früher, wo du irgendwie 10 Leute hattest, die quergeschossen haben und dann irgendwie schnell weg warst und ganz willenlos auch weg warst, sondern mittlerweile weißt du, dass du als Trainer beim HSV Rückendeckung hast, dass du Konstanz drin hast, dass sie an langfristigen Zusammenarbeit interessiert sind, ja, sofern die Ergebnisse halbwegs stimmen. Und dementsprechend, glaube ich, hast du mittlerweile als HSV auch ein paar Optionen mehr, als wenn du irgendwie ständig den Trainer wechseln würdest.
Ja, richtig. Für mich ist unterm Strich Stand jetzt, natürlich sind wir auch wirklich, es geht mal up and downs, aber seit 2,5 Jahren, und das ist für mich keine zufriedenstellende Entwicklung einfach. Also da, es kann natürlich wieder ein Hochgehen.
Es ist super solides Arbeiten, aber es ist jetzt keine Entwicklung. Das
es ist mängeln ja auch die meisten Fans. Und man hat wirklich gute Spieler bekommen, man hat eigentlich keinen guten, richtigen Spieler, also ein paar Leistungsträger hat man vielleicht mal hier und da abgegeben, so, aber alles gewollt. Es ist jetzt nicht irgendwie weggekauft worden, und für mich ist das, es ist leider ein Schnaps zu wenig. Es ist nicht viel, wir sind ja auch nicht auf Platz 11, aber es ist so, wo ich sage, ich bin jetzt leider ein bisschen müde, er hat mich jetzt an den Punkt, und dieses Berlin-Spiel war vielleicht auch so ein kleiner Auslöser, natürlich auch, weil ich mein geliebtes Europa jetzt abschreiben muss, aber es ist...
Bist du dir wirklich sicher? Ist es nicht eine Momentaufnahme, wenn wir jetzt gegen Nürnberg gewinnen, ist es anders?
Klar, deswegen würde ich auch, wenn ich jetzt Jonas Bolt wäre, ich würde nochmal gegen Nürnberg warten, wenn es jetzt ein 4-0 gibt oder ein 2-0-Sieg, also eine krasse Reaktion auch, und weiß nicht, Mannschaft läuft zum Trainer und alle umarmen sich und so, dann würde ich sagen, okay, da lebt ja noch irgendwas.
Oh, das wäre eine wichtige Geste, oder? Nach dem Tor, jetzt mal, dass sich alle umarmen.
Aber da habe ich auch schon wieder ein bisschen viel reininterpretiert, weil nach dem Tor von Binesh ist er ja zur Trainerbank gelaufen und hat nicht den Trainer umarmt und nicht mit dem Trainer gefeiert, sondern mit dem Physio, ne, der ihn fit geknetet hatte. Und da dachte ich schon so, oh nein.
Ey. Ja, ich glaube, es sind für mich leider von außen, wenn ich das so sehe, so ein paar, was ich schon meinte, ne, irgendwie so Team und paar Red Flags da, auf der PK verteidigt er sich schon sehr krass selber und weiß vielleicht auch, dass er irgendwie angezählt ist, und I don't know.
Ein ehemaliger Co-Trainer von uns war ja auf, den habe ich gehört, war im Stadion, Tobi Schweighöfer.
Ja, genau, der, ja.
Schweinsteiger.
Ja, der wurde gesichtet und er ist natürlich auch arbeitslos gerade, ne?
Ja,
der hat eine kleine Norddeutschland-Tour gemacht, Freitag in Hannover, Samstag beim HSV, sich mal ins Gespräch gebracht. Spaß beiseite.
Wäre vielleicht, die Kombo würde ich natürlich auch mal ein Go geben, Rubesch mit Schweinsteiger als Co.
Heute habe ich schon irgendwo gelesen, dass Rubesch ganz bewusst den Nationalmannschaftsjob angenommen hat bei den Frauen, um weit weg zu sein, um hier nicht ins Gespräch zu kommen.
Eine Frau wäre für euch No-Go auf der Trainerbank?
Kein Problem. Aber ich wüsste jetzt nicht, ich kenne nicht eine Trainerin. Ich glaube,
vielleicht ein Markt, der noch nicht so ausgeschöpft ist.
Ja, vielleicht müssen wir auch nicht die Ersten sein, die das ausprobieren.
Forst Tecklenburg, die hat doch jetzt auch Zeit.
Ja, nee, von der bin ich gar kein Fan. vielleicht, also wenn.
Aber ganz ehrlich, ich wüsste auch keine andere Trainerin.
Also eben, gibt es bestimmt, bestimmt, mit Sicherheit.
Also Birgit, gibt es klar.
Birgit Prinz schon ein Trainerschein? Spielertrainer? Guten Stürmer könnte da
das sagen. Ja, man muss es ja nicht auf. Also wenn es ja eine gute gibt, ja, so, dann.
Genau.
Ist egal, aber.
Ich wüsste also ich weiß, dass bei Union eine Co-Trainerin ja jetzt mit dabei ist. So, ja.
Aber wenn man alles beiseite schiebt, man ist ja noch Dritter. Spieltagsergebnisse sei Dank. Vor allem, weil Kiel und Düsseldorf sich gegenseitig die Punkte weggenommen haben.
Also es ist noch keiner davon gezogen, aber es ist natürlich...
Ja doch, Kiel ist davon gezogen. Von 1 auf 4 Punkte.
Ja, okay, aber ansonsten so. Ist es alles sehr eng da oben, ne?
Aber man hat so das Gefühl, man ist nicht mehr Dritter, weil man es selber geschafft hat, sondern weil die anderen so blind sind und die Spiele
das
nicht
gewinnen, ne?
Ja. Also es ist nicht mehr die eigene Kraft. Aber Thema Spieltagsergebnisse, Kai, wie hast du getippt?
Scheiße, ich habe nicht getippt,
aber die Spieltagsergebnisse waren ja alle random.
Die waren, das war richtig wild. Ja. Ich habe 6 Punkte gemacht nur.
Das ist gar nicht so schlecht.
Ich auch, 6. Ich habe meinen Platz gehalten. Ja. Bin 10. noch und der Erste hat 10 Punkte gemacht. Oh, der hat am Sonntag aber noch echt ganz gut abgeräumt. ADHSV, also zumindest in der Gruppe 1, in der Gruppe 2.
ADHSV.
Ja.
ADHS, ja. Ah, es sind schon lustige Namen dabei. Gato, 10. Platz, stark.
Es haben ein paar auch, zum Beispiel.
Ich habe auch 6 Punkte gemacht, also mehr ging anscheinend.
Punktekönig hat 0 Punkte gemacht. Der ist vom 2. auf den 4. Platz gerutscht. Eieieiei.
Jetzt geht's nächste Woche gegen Nürnberg.
Ja, ganz kurz, würdet ihr bereit sein, wenn man uns als Podcast auf die Bank stellt jetzt und sagt, ihr müsst das übernehmen?
Ja,
würdet ihr das annehmen?
Ja, gegen sicher. Nürnberg?
Klar.
Also besser als Auswärtswald, da krieg ich's auch hin.
Aber ist es realistisch oder eher, ist es unrealistisch, oder?
Dass wir uns vier fragen.
Ja, als
Jungs, Jungs, ich hab da
eine Idee. Jungs, ihr macht das immer richtig gut im Podcast und eure Analysen sind immer so treffsicher.
Ja.
Wir bräuchten immer Bones für die Statistiken,
genau.
Irgendwie das Spiel mal vorzubereiten und es wäre korrekt, wenn irgendwie dann Kai die Ansprache machen könnte.
Und Muchel erdet die Jungs.
Muchel
verbietet, dass die Jungs mit Mercedes zum Training kommen und verbietet erstmal ein paar Werbeauftritte. Aber es ist glaube ich, unrealistisch.
Was ich mir wünschen würde tatsächlich, also natürlich wünsche ich mir jetzt den Sieg gegen Nürnberg, das mal ganz klar. Und danach würde ich mir wünschen, wenn dem so ist, dass die Mannschaft vom Trainer erreicht wird noch, ne, über die Sachen, die wir eben gesprochen haben, dann würde ich mir wünschen als Jahresabschluss ein klares Bekenntnis vom Vorstand, aber auch vom Aufsichtsrat zu Tim Walter und dem Weg, den man geht, um einfach Ruhe da reinzubringen.
Ich glaube, das kriegst du automatisch.
Das hat JB ja schon gemacht.
Ja, trotzdem.
Also zumindest bis nächste Woche hat er
genau. Ja, ich glaube, das ist doch immer so der Klassiker, so, ja, das ist unser Trainer, er ist gefeuert. Also, sobald du sagst, so, ja, wir sind uns nicht ganz sicher oder mal sehen, wir so, dann ist ja direkt alle Zeitungen schreiben, so, wackelt und dann ist alles schon zu spät. Aber aber die Frage ist, was ist so, also lieber so ein, also eigentlich ist er entweder 4-0 gewinnen oder 4-0 verlieren. So ein 1-1 bringt uns ja auch irgendwie nicht so richtig weiter, oder?
Nee.
So, weißt du, wir liegen ganz lange 0-1 zurück und dann irgendwie 90. gurken wir mit Glück noch so ein Tor rein. Was machst du dann?
Das war ja auch mein Gefühl nach Pauli. Du kommst nach 0-2 zurück und holst das Unentschieden. Da war doch eigentlich die Aufbruchstimmung. Also deswegen würde ich auch so ein Nürnberg 1-1 würde ich echt als Niederlage für Walter als Trainer stufen.
Weil bei Nürnberg auch echt heimschwach ist.
Und was ist, wenn du mal den Ansatz hast zu sagen, sorry Jungs, sorry liebe Öffentlichkeit und Fans, wir haben es analysiert. Wir haben jetzt gesehen, die individuellen Fehler, dafür kann Tim Walter nichts. Wir kaufen 4 neue Spieler. Wir haben 6 Spieler oder 7 Spieler, die hier ihrer Form hinterherlaufen. Ich nenne mal jetzt einen Königsdörfer. So, Königsdörfer, 2 werden komplett verkauft, 2 gehen auf die Bank und 2 in die Reserve. Und
aber
wir holen 4 neue Spieler, weil wir eben sagen, wir sehen die Spieler in der Pflicht.
Aber das finde ich nochmal eine gute Diskussion, auf jeden Fall. Wo würdet ihr jetzt nachstaffen in der Halbserie? Also für mich wäre es ganz klar die Außen- und
rechte Verteidigung. Also wenn Van der Bremen nicht 100% fit ist, zumindest ein Backup einer rechten Verteidigung und linke Verteidigung.
Ja. Ich würde ehrlich gesagt so, mir wäre die Position nicht so wichtig. Ich würde jetzt nochmal so auf Leadersuche gehen und auf Geschlüsselspieler, die nochmal so die Qualität hochheben. Also ich glaube.
Also es ist jetzt nicht der richtige Spieler, aber du.
Bis auf Glatze und Heuer Fernandes kannst du eigentlich auf jeder Position theoretisch, wenn du Geld in die Hand nimmst und die Möglichkeiten hast, nochmal was raushauen. So.
Ja, gebe ich dir recht. Aber du meinst mit gestandenen Spieler einen, der wirklich, also es ist jetzt nicht. den will ich jetzt nicht beim HSV sehen, aber du meinst jetzt eher so ein Boateng, so ein Jerome Boateng, der nochmal...
Nee, ich meine eher so ein Stammspieler aus der ersten Liga, der eigentlich, wo du sagst...
Ja, den wirst du ja nicht kriegen.
Luca Waldschmidt,
auf der Bank von Wolfsburg.
Ja, der bei der EM spielen
möchte. So ein Luca Waldschmidt
auf der Bank von Wolfsburg. Mhm.
Oder irgendwie ein...
Der auch eine gewisse Nähe zum HSV immer noch hat. Und also auf den Außen muss ich auch ganz klar sagen, mit Öztunali, Dompe auch und Königsdörfer haben wir im Moment keinen. Auch Jatta, der einfach zu schwer viele Schwankungen hat. Wir sind das, was ja sonst eigentlich unser Herzstück sein sollte. Über die Außen sind wir einfach das...
Grausam.
Grausam. Und so ein Glatzel, dass er trotzdem so viele Tore gemacht hat, obwohl er so wenig gefüttert wird über die Außen.
Eher bemerkenswert, ne, bei den Vorlagen in der Runde.
Genau.
Finde ich ganz charmante Idee, ehrlich gesagt, dass du sagst, wir arbeiten weiter an der Mannschaft und nicht und halten die Entscheider in den Positionen. Finde ich gar nicht schlecht.
Wäre auf jeden Fall anders oder ne, konträr zu dem, was wir sonst jahrelang beim HSV gefahren haben.
Musst du übrigens ja so oder so trotzdem machen, auch wenn du einen neuen Trainer holst, wird der ja auch sagen, ich brauche hier 2, 3, 4 neue
Spieler. Das meine ich ja, du hast ja da einen Kader, der nur für Tim Walter die letzten 3 Jahre zusammengebaut wurde.
Ja, deswegen, das war ja auch meine Sache, wenn ein neuer Trainer kommt, dann muss es eigentlich jemand sein, der dieses System zumindest so weiter optimiert, dass du mit dem Material, was du an Spielern hast, auch den Aufstieg schaffst.
Aber,
weil das
aber ich glaube auch, wenn Walter den Aufstieg jetzt nicht schafft, dann wird der Vertrag auslaufen im Sommer, dann wird er nicht verlängert.
Ja, das glaube ich.
Aber
aber auch zu Recht.
Ja, genau.
Das, also gebe ich dann...
Ja, die Frage ist, ob du dann 4 Spieltage vorher nochmal irgendwie sagst, also hier, jetzt machen wir nochmal... Da bin ich ja fast dann eigentlich so, okay, dann ziehen wir es jetzt da durch. So. Ja. Deswegen, eigentlich ist es in der Winterpause jetzt, wäre der Zeitpunkt da. Und das ist natürlich auch für Jonas Bolt ganz krass, weil wenn er es dann, wenn er sagt, okay, ja, ist jetzt hier so, man kann festhalten, man muss sich festhalten, wir halten fest und es geht natürlich schon wieder nicht. Hm. Wenn er wechselt, dann ist es fast der einfachere Weg für ihn so ein bisschen, denn weil irgendwie die Mehrheit der Fans ist gerade dafür, weiter raus, okay, wir machen weiter raus, wir machen einen neuen Trainer, meinetwegen vermeintlich gleichwertigen Ersatz, dann geht's nicht ganz hoch, aber irgendwie haben wir wahrscheinlich ein kleines Hoch, dann soll's so sein, aber es wird spannend.
Halten wir fest, du musst nicht nur in der Mannschaft, sondern auch am Stadion die richtigen Stellschrauben finden im Moment.
Ja.
Oh.
Da habe ich für nächste Folge noch eine Frage für Stadionmuchel. Kannst du schon mal dich freuen.
Ah.
Aber keine Halbzeit, sondern ist ein Stadionvorschlag, wie man es besser machen kann.
Ah, okay.
Hilf mir auch fürs nächste Mal.
Ja, bin ich gespannt. Fährt jemand nach Nürnberg?
Nee.
Ich...
Ja. Du überlegst, ja?
Fährst? Doch. Ich glaube schon, ja.
Oh, Muchel ist back. Ist das vielleicht aber auch unsere Schuld? Wir waren so selten wie zuvor auswärts dabei, ne? Ich glaube, wir performen alle auch noch nicht ganz so im Stadion. Vielleicht haben wir da auch unseren Anteil dran.
Ja, man muss
wir haben uns ja für die Rückrunde einiges vorgenommen. Ich glaube, wir sind wie die Spieler. Wir performen im Moment nicht gut.
Aber bitte nicht wie die Spieler in den letzten Jahren, weil die haben in der Rückrunde nicht performt.
Bis auf die Spotify-Zahlen, die sind natürlich alle gestiegen.
Glaub keine Statistik, die du nicht selbst gefälscht
hast. Genau. Ja. Ich glaube auch, dass
das ist übrigens auch Bones.
Ich glaube auch, dass Spotify jetzt nicht so vielen Leuten geschrieben hat, nee, brech mal den Podcast lieber ab, hört mal auf damit, sondern eher allen geschrieben hat, wie sensationell die Zahlen in die Höhe gegangen sind. Ja. Macht weiter so.
Euer Tipp gegen Nürnberg?
Oh, das ist gemein.
Ja, du kommst doch mit einem 2-1.
Das ist unreal. Das ist, er ist.
Was soll man, ist so schwer. 1-2 meine ich.
1-1.
Ja. Boah.
Also, es wird wirklich kein geiles Spiel.
Ich möchte nochmal, Nürnberg ist echt maximal heimschwach. Die sind, glaube ich, 14. oder 15. der Heimtabelle. Nee.
Also, Heimtabelle, ja.
Ja, genau.
Also, ich sage, ein
Schießen der wenig Tore auch.
Ein 1-1 ist genauso realistisch oder ein 1-0 für Nürnberg ist genauso realistisch wie ein 0-3, also für ein 3-0 für den HSV. Dementsprechend, weil so ein random Sieg vom HSV jetzt kommt, so aus, womit eigentlich keiner mehr rechnet, deswegen sage ich 3-0 HSV. Und daran ist nicht die 3 sensationell, sondern die 0, die steht, ist sensationell.
Ja, ich glaube, so ein irgendwie, ich hoffe einfach nur auf irgendwie so ein 1-0, so ein irgendwie Weihnachts-Happy End-Halb. Und ich glaube nicht, dass wir jetzt unglaublich spielen werden. Daran, ich hoffe es natürlich, aber ja. Was du mache?
0-4.
Also für uns, ne?
Ja, klar.
1-0 auch für uns. Also meinte ich. Ja. Nun gut, dann wir hoffen das Beste.
Und warum? Weil ich einfach Bock drauf habe.
Ja. Nächste Woche machen wir die Christmas-Spezialfolge.
Ja.
Freut euch schon mal drauf. Wir kündigen im Laufe der Woche auf unseren Social Media Kanälen, hauptsächlich Instagram.
Wollen wir uns mit Glühwein besaufen?
Ja. Nützt ja nichts. Je nach Ergebnis.
Je nach Ergebnis, genau.
Ja. Wird's viel oder richtig viel. Eventuell können wir das, wenn wir das technisch drauf haben, auch irgendwie wieder bei YouTube streamen oder sowas. Wir müssen mal gucken, da müssen wir mal ein bisschen in uns gehen und dann rufen wir mal wieder. Ist mal wieder vielleicht Zeit für Helm-Peter so ein bisschen anzurufen, out of nowhere oder
ja.
Mal gucken, bei ein paar Leuten irgendwo anrufen.
Jetzt ist Tango.
Genau, oder mit ihr könnt uns anrufen, also verfolgt unsere Insta-Story, da posten wir auf jeden Fall ein paar Sachen.
Ja, und falls ihr die Nummer, ja genau, falls ihr die Nummer von so ein, zwei interessanten Trainerkandidaten habt, wo wir so einen Klingelstreich machen können, schickt sie uns,
ja.
dann machen wir mal so einen Fake-Trainer-Anruf.
Ja, da können wir ein paar Spieler. Oh,
uns haben so viele geschrieben auf unserer WhatsApp-Nummer.
Du meinst Trainer?
Nee.
Wir vermitteln.
Die vermitteln gerne, ja.
Ja. Jungs, in diesem Sinne,
ja. Nur der HSV
und bis nächste Woche. Ciao. HSV.